Hallo und herzlich willkommen zu Demokratie macht Schule, dem Podcast, in dem wir euch in mehreren Folgen den Leitfaden für Demokratiebildung des Landes Baden-Württemberg vorstellen.
Mein Name ist Alexa Schegner. Ich arbeite seit 2014 zusammen mit Marina Weißband zum Thema Schülerbeteiligung im Projekt Aula Schule gemeinsam gestalten. Ich bin eigentlich Politikwissenschaftlerin und im Bereich Bürgerbeteiligung schon eine ganze Weile tätig gewesen und bin dann mit Aula in den Bildungsbereich reingekommen und da jetzt auch sehr zu Hause angekommen und sehr glücklich, an diesem Thema arbeiten zu dürfen. Mit dir, Marina.
Ja, ich bin Marina Weißband, ich bin Psychologin, Beteiligungspädagogin, mache ebenfalls das Projekt Aula, das wir euch sehr, sehr gerne in einer späteren Folge dieses Podcasts vorstellen, wenn es dann ein bisschen an die Praxisbeispiele geht. Und wir wurden gebeten, euch diesen wunderbaren Demokratie-Leitfaden vorzustellen, den das Land Baden-Württemberg veröffentlicht hat, weil der ganz, ganz viele wertvolle Hinweise gibt zu Demokratiebildung, also das, was wir seit vielen Jahren machen und fördern wollen. Wir wollen euch in diesem Podcast diesen Leitfaden näher bringen, ihn euch erklären und beschreiben, so dass ihr ihn gar nicht unbedingt lesen müsst, wenn ihr nicht wollt. Und wir wollen ihn gerne anreichern mit Praxisbeispielen und ihn so ein bisschen auch mit unserer gelebten Erfahrung verbinden.
Genau, der Plan ist, das ist so ein bisschen zweigeteilt, das Ganze. Wir haben jetzt erstmal 5 Folgen, in denen wir wirklich sehr intensiv am Leitfaden arbeiten und euch die Konzepte aus dem Leitfaden vorstellen. Und in der zweiten Hälfte von unserem Podcast, Folgen 5 bis 10, geht es dann wirklich sehr, sehr praktisch weiter. Und wir werden Gäste haben, die zu den einzelnen Themen berichten, vielleicht auch schon im ersten Block, das schauen wir mal ganz spontan. Aber praxisnah und lebendig soll es sein.
Alexa, warum machen wir eigentlich das mit der Demokratiebildung?
Ja, warum machen wir das eigentlich, Marina? Das ist eine sehr gute Frage. Wie wäre es, wenn du anfängst? Weil du bist, glaube ich, sogar schon noch ein bisschen länger dabei.
Ja, ich hatte, also in meinem Leben war es so, ich war bei der Piratenpartei, als ich sehr jung war, kam ich dort in die Geschäftsführungsposition und habe zusammengearbeitet mit Politikneulingen, wo ich so ein bisschen gelernt habe, Demokratie muss man nicht nur wollen, man muss sie auch können. Und ich habe gesehen, dass gerade junge Leute sehr wenig praktische Erfahrungen mit diesen demokratischen Prozessen hatten, also miteinander zu diskutieren, debattieren, eigene Interessen überhaupt erstmal zu erkennen, durchzusetzen, sich selbst als jemanden begreifen, der aktiv werden kann und dann aber auch Kompromisse zu finden und in teilweise schwierigen Systemen irgendwie gemeinschaftlich und solidarisch miteinander Interessen durchzusetzen. Und dann war ich bei der Piratenpartei fertig, weil ich musste meine Diplomarbeit schreiben. Und dann war zeitgleich in der Ukraine die Maidan-Revolution, wo ich also auch sehr den Wandel erfahren habe von einem relativ autoritären Land, das so sich von dieser Tradition der Autorität löst und in eine demokratische Gangweise übergehen will. Und das war für mich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und eigentlich unter diesem Eindruck habe ich dann 2014 Aula entwickelt, das ein ganz, ganz praktisches Werkzeug sein sollte für Schulen, irgendwie, wie können wir Demokratie tatsächlich leben? Also nicht einfach nur darüber lernen, so über den Aufbau eines Staats oder so, sondern wie können wir das ganz praktisch leben und erleben?
Ja, super spannend. Bei mir ist es so, also aus meiner eigenen persönlichen Geschichte kann ich auch sagen, dass ich immer eigentlich mich gefragt habe, so warum machen eigentlich so wenig Leute mit? Ja, also das hatte ich auch schon in der Schule, das hatte ich auch zu späteren Zeiten, dass ich mich immer gefragt habe, okay, warum sind eigentlich andere Themen immer irgendwie wichtiger, ne, als irgendwie so das, was das Gemeinschaftswesen betrifft. Und ich hatte da schon immer das Gefühl, dass es darum geht, eigentlich Bedingungen zu schaffen für Menschen. Also ich glaube, dass das angelegt ist in Menschen, also in mir habe ich es gemerkt, in anderen habe ich es auch gesehen, sich eigentlich beteiligen zu wollen. Und im Leitfaden steht halt so ein Satz, dass der Leitfaden möchte junge Menschen zur Demokratie anstiften, sie für Demokratie gewinnen. Und aus meiner persönlichen Erfahrung und auch unserer Erfahrung jetzt mit Aula würde ich sagen, es geht eigentlich wirklich darum, Bedingungen zu schaffen, dass Menschen diese natürliche Lust an Demokratie und diese natürliche Lust, sich zu beteiligen, in einer bestimmten Form auch ausüben können. Und das ist das, was ich glaube oder hoffe, was Demokratiebildung leisten kann, ist genau diese Eckpfeiler bilden, in denen sich dann diese natürliche Neigung für Demokratie entfalten kann.
Dem kann ich zustimmen. Wir haben zum Beispiel in der Kita meiner Tochter, die ist jetzt 5, die haben Kinderparlamente. Und meine Tochter hat sich beschwert, dass es in der Morgenrunde immer so laut ist. Also hat sie eines dieser Kinderparlamente einberufen und hat dort das Problem geschildert. Und dann kam die Lösungsmöglichkeit auf, einen Schweigefuchs zu etablieren, sodass, wenn der Schweigefuchs gezeigt wird, die Kinder still sein müssen. Und wer dann noch laut sein will, der darf während des Morgenkreises dann in den Nebenraum gehen. Das wurde verhandelt, diskutiert und abgestimmt. Die haben das protokollarisch festgehalten in so Piktogrammen. Und das ist für sie jetzt einfach ganz gelebte Praxis. Es ist für sie ganz natürlich, teilzunehmen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoll. Für mich steht hinter aller Beteiligung eigentlich das psychologische Konzept der Selbstwirksamkeit. Das heißt, Kinder wachsen eigentlich auf und erwarten, wenn ich etwas tue, dann ändert sich was in der Welt. Wenn ich diesen Bauklotzturm umschmeiße, dann geht der kaputt und macht Geräusche. Und eigentlich ist unsere Aufgabe einfach nur, ihnen das nicht abzutrainieren und nicht zu sagen, du bist irgendwie machtlos in deiner Umgebung und du hast um 8 Uhr morgens hier zu sitzen, 45 Minuten Mathe, 45 Minuten Deutsch und es gibt nur Regeln, auf die du aber keinerlei Einfluss hast, sondern eigentlich zu zeigen, ja, es gibt Regeln und Regeln sind gut und wichtig und du kannst aber darüber mitbestimmen, du kannst deine Meinung hörbar machen, du bist Teil dieser Gesellschaft, die sich Regeln gibt, du bist Gestalter deiner Umwelt und nicht einfach nur ihr Konsument oder ihr Opfer. Das ist so das, woran ich arbeiten möchte, diesen Gedanken in den Köpfen junger Leute, aber auch von deren LehrerInnen zu vermehren.
Ja, Selbstwirksamkeit und auch Selbstbewusstsein, ne? Also das hängt ja irgendwie beides miteinander zusammen. Also dieses Gefühl zu haben, eben ich kann was verändern und nicht diese Passivität, das geht so halt so wahnsinnig schnell und da, aus der sich natürlich auch häufig dann eine Ablehnung gegenüber diesen Regeln entwickeln kann, die man gar nicht versteht und an denen man nicht teilhatte. Und was nicht bedeutet, ne, dass irgendwie plötzlich alle an allen Regeln mitwirken können und alles bestimmen können, das geht natürlich auch nicht. Aber eben diese Orientierung, diese Orientierungspunkte zu schaffen, die man mitverhandeln kann zumindest, das ist eigentlich so, worum es geht. Und das mit dem Kinderparlament ist auf jeden Fall ein sehr schönes Beispiel. Wenn ich sowas höre, dass wäre großartig, wenn sich das schon so früh wie möglich einfach durchziehen würde. Weil das, in den Familien ist es ja eigentlich auch schon so. In Familien fängt das natürlich schon an. Wie entscheidet man eigentlich dort?
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf, wenn wir über Identität und Pluralismus sprechen. Und Selbstbestimmung und Autorität. Aber ich finde wahnsinnig wichtig diesen Aspekt und wir werden immer wieder darauf zurückkommen, auf diesen praktischen Aspekt, lernen wirksam zu sein und Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Und darüber werden wir auf jeden Fall nochmal sprechen, wenn wir in die Praxisbeispiele gehen. Und dieser Leitfaden bietet aber auch Dinge darüber hinaus. Der geht nämlich auch so ein bisschen in, was müssen wir eigentlich wissen und was sind Herausforderungen und welche Kompetenzen brauchen wir dafür? Und da ist nicht alles nur diese praktische Erfahrung von Beteiligung, sondern der gliedert sich auf eine ganz, ganz strukturierte Weise, die wir vorstellen. Erstmal würde ich ganz gerne unseren allerersten Gast kurz begrüßen, der kurz hier ist, um uns ein paar Hintergründe zu liefern, nämlich Dea Mihailovic vom Zentrum für LehrerInnenfortbildung. Und Dejan, mich würde total interessieren, wer eigentlich hinter diesem Leitfaden steht. Wer hat den gemacht?
Der Leitfaden Demokratiebildung wurde von einer Konzeptionsgruppe aus VertreterInnen des Kultusministeriums, der Landeszentrale für politische Bildung, dem Institut für Bildungsanalysen, renommierten Fachleuten aus Politikdidaktik und Politikwissenschaft sowie der Schulpraxis unter Einbeziehung der Öffentlichkeit entwickelt.
Was war denn der Anlass, diesen Demokratieleitfaden zu entwickeln?
Unsere Gesellschaft befindet sich in einem Umbruch, der sie nachhaltig verändern wird. Globalisierung, Migration, Integration, Digitalisierung und eine immer weiter voranschreitende Individualisierung stellen die großen gesellschaftlichen Trends unserer Zeit dar. Und vor diesem Hintergrund soll Demokratiebildung einen noch höheren und praxiswirksameren Stellenwert in den Schulen des Landes erhalten.
Was will der Demokratieleitfaden erreichen?
Der Leitfaden Demokratiebildung verfolgt mehrere Ziele. Das dabei wahrscheinlich wichtigste oder wesentliche ist es, junge Menschen zur Demokratie anzustiften und sie für Demokratie zu gewinnen. Der Leitfaden soll aber auch vermitteln, welche Bedeutung die Verfassungsprinzipien im Grundgesetz für ein freies und gerechtes Zusammenleben haben, welche Beteiligungschancen die Demokratie für die Mitgestaltung ihres Umfeldes, der Gesellschaft und Politik einräumt und in welchem Zusammenhang demokratische Grundrechte mit einem selbstbestimmten Leben stehen. Ein weiteres wichtiges Ziel des Leitfadens ist es, LehrerInnen aller Fächer und Schularten eine verlässliche Orientierung für die Vermittlung und den Erwerb demokratiebezogener Kompetenzen in Schule und Unterricht zu bieten.
Danke sehr, lieber Dejan.
Dann würden wir jetzt vielleicht weitermachen mit der Frage, was eigentlich der Leitfaden unter Demokratie versteht. Da gibt es ja durchaus, auch wenn es eigentlich immer ein sehr einfaches Konzept zu sein scheint, aber Demokratie ist tatsächlich nicht gleich Demokratie.
Genau, es ist mir aufgefallen, wann immer man über Demokratiebildung spricht, sprechen Menschen über ganz verschiedene Dinge. Also mal geht es um Extremismusprävention, mal geht es um Beteiligung, mal geht es um Toleranz. Also und mal, wie in meiner Schulzeit, geht es um Organigramme, wer wen wählt, ernennt und so weiter.
Ja, da kann ich ganz kurz eine kleine Geschichte aus meiner Schulvergangenheit erzählen. Das war bei mir nämlich genauso. Es war eher Staatslehre. Aha. Und ich habe ja immer gedacht, das ist nichts für mich. Ich habe immer gedacht, Politik ist nichts für mich. Politikwissenschaft und Demokratie und so, damit habe ich eigentlich nichts am Hut, weil das so wahnsinnig theoretisch ist. Und habe dann später gemerkt, nein, das ist eigentlich das Praktischste überhaupt.
Also, das stimmt.
Das ist wirklich spannend. Je nachdem, wie man das vermittelt, kann man halt wirklich ganz unterschiedliche Eindrücke davon vermitteln, was Demokratie eigentlich ist. Deswegen ist das eine wichtige Frage, was dieser Leitfaden eigentlich damit meint.
Und das ist das Gute an diesem Leitfaden. Der betrachtet nämlich wirklich von allem sehr, sehr breit alle Dimensionen. Wie du schon richtig gesagt hast, möchte dieser Leitfaden junge Menschen zur Demokratie anstiften. Und er versteht Demokratie tatsächlich mit als alle diese Aspekte, die wir genannt haben. Also er versteht sich auch als Präventionskonzept gegen Extremismus. Er versteht sich als konstruktiver Umgang mit Diversitäts-, Meinungs-, Interessens- und Wertepluralismus. Er sieht die Schule als ganz wichtigen Erprobungsraum. Und zwar, weil wir hier Menschen haben unterschiedlicher Herkunft und Vorprägungen und das wird hier auch bedacht. Man erreicht die Gesamtheit der Kinder und Jugendlichen und in der Schule gibt es ganz viele Impulse zur Auseinandersetzung mit politischen Themen, die nicht in jeder Familie erstens gegeben sind und zweitens aufgegriffen werden. Du hast völlig richtig gesagt, dass die Familie ein extrem wichtiger Ort ist für Demokratiebildung. Aber Familien haben selbst verschiedene Vorprägungen, verschiedene Strukturen. Und als Staat ist es uns dann wichtig, alle Kinder mitzunehmen, egal welche Bedingungen sie in der Familie vorfinden. Und in der Schule gibt es lauter Entscheidungen, die man treffen kann, lauter verschiedene Identitäten, lauter verschiedene Interessen, die es miteinander abzuwägen gilt. Und das greift der Leitfaden sozusagen auf und ermutigt Lehrende und PädagogInnen, eben das als Gelegenheit für Demokratiebildung zu begreifen. Der Auftrag zur Demokratiebildung leitet sich aus Artikel 21 der Landesverfassung Baden-Württembergs ab. Und dieser Leitfaden betrachtet Demokratiebildung als Aufgabe und Mehrwert für alle Beteiligten und alle Fächer in der Schule. Das heißt, der konzentriert sich jetzt nicht darauf, es braucht irgendwie die Schülervertretung oder im Fach Politik muss über Demokratie gesprochen werden, sondern hier geht es wirklich um alle Akteure, die in der Schule sind und um alle Fächer.
Also es ist echt wahnsinnig breit und umfangreich, ne? was da zusammengestellt wurde.
Genau, und damit einhergehend ist auch tatsächlich der sehr strukturelle Ansatz dieses Leitfadens, nämlich dass er sich in den ersten Kapiteln ganz viel mit Dimensionen von Demokratiebildung befasst. Und zwar stellt er erstmal Herausforderungen dar und dann stellt er Kompetenzen und Ziele der Kompetenzfelder vor. Und daraus leitet er Themenfelder ab und für diese Themenfelder gibt es Leitprinzipien. Und dann gibt es auch noch Handlungsfelder, in denen diese Themenfelder mithilfe der Leitprinzipien abgebildet werden. So, und wem das jetzt zu kompliziert war,
wir dröseln... Kannst du mal von vorne anfangen.
Auf gar keinen Fall. Wir dröseln das jetzt mal ganz langsam auf, was der hier macht. Also diese Folge ist ein bisschen strukturierter, wie ihr merkt. Wir werden jetzt ein paar Aufzählungen machen, aber die zeigen so ein bisschen, wie funktioniert dieser Leitfaden und wie funktioniert dieses sehr komplex gebildete Demokratiebildung eigentlich. Und zwar, was der Leitfaden zuerst macht, wie jedes gute Vorhaben, er benennt zuerst Herausforderungen. Was könnte denn überhaupt das Problem sein, das wir hier zu lösen versuchen? Alexa, magst du uns da mal einen Überblick geben über die Herausforderungen?
Genau. Also dazu vielleicht noch ganz kurz auch noch mal einen Satz. Ich bringe jetzt immer schöne Zitate auch aus dem Leitfaden. Was mich sehr berührt hat, war eigentlich der allererste Satz. Der ist noch ein bisschen vorher im Leitfaden drin. Aber die Demokratie hat keine Ewigkeitsgarantie. Sie muss Bürgerinnen und Bürger immer wieder erneut von sich überzeugen und für sich gewinnen. Und das ist eigentlich auch das, worauf diese Herausforderungen abzielen. Das ist natürlich kein Selbstläufer. Und Demokratie lebt in komplexen und vernetzten Wirkungszusammenhänge, also Herausforderungen, Globalisierung, Digitalisierung, Migration, Klimawandel, Konflikte. All diese Entwicklungen berühren ja all unsere Lebens- und Arbeitsbereiche und Identitäten und Überzeugungen. Wie wir aber wissen, lebt Demokratie natürlich davon, dass es irgendwie eine Art von Grundverständnis gibt über Werte und Regeln, ne, die wir miteinander haben in unserem Alltag. Und anders als in autoritären Staaten im Übrigen. Und wir in der Demokratie möchten uns eben verständigen darüber. Und es gibt halt immer wieder extremistische Strömungen, die entstehen, wenn Menschen sich nicht mehr beteiligt fühlen. Das wird hier als Zentrifugalkräfte bezeichnet. Gemeint sind aber eben, ja, nehme ich an, diese extremistischen Strömungen, die wir natürlich auch immer wieder beobachten, die wir kennen aus verschiedenen Zusammenhängen. Und der Leitfaden geht eben davon aus, dass das vor allem daran liegt oder dann zustande kommt, wenn Menschen sich eben nicht mehr beteiligt fühlen, ausgeschlossen fühlen. Und das ist eben was, womit der Leitfaden natürlich genau diesen Strömungen auch begegnen möchte. Was hier speziell genannt wird als Herausforderung an der Aufzählung, ist eben Vertrauen in politische Institutionen, Medien und in andere Menschen. Also Vertrauen als eine Grundvoraussetzung dafür, dass man diese Regeln miteinander überhaupt aushandeln kann, ne? Weil wenn man sich nicht vertraut, dann kann man auch keine Regeln miteinander aushandeln, ist ja klar. Mhm. Und Affinität zu populistischen, autoritären Denkmustern kann daraus entstehen, wenn ein Mangel an Vertrauen da ist. Und ich finde es also vor allem spannend, dass Sie hier auch das Vertrauen in andere Menschen mit aufnehmen, ne? Nicht nur Institutionen, weil ich denke, dass es da ein Zusammenspiel gibt und dass Misstrauen in andere Menschen, auch in Politiker und in die da oben, vielleicht sogar vorher kommt, bevor dieses Misstrauen in die Institution kommt. Also da läuft viel über die interpersonelle Ebene, die wir natürlich auch schon in Strukturen wie der Schule oder anderen Zusammenhängen wie soll ich sagen, das ist so, kann wie eine Art Beispiel in der eigenen Biografie, glaube ich, dienen. Wenn man da positive Erfahrungen gemacht hat mit autoritären Strukturen, mit Autoritätspersonen, dann kann das bestimmt auch positive Auswirkungen auf Autoritätspersonen und das Vertrauen in Autoritätspersonen insgesamt haben, sprich Politiker und andere Menschen, die irgendwie Entscheidungen treffen. Dann wird noch genannt Objektperspektive. Objektperspektive ist so ein bisschen... ein Begriff, den hätte man vielleicht auch anders wählen können, aber was dahinter steht, ist halt, dass Demokratie vom Streit lebt, also von der Perspektive der Personen, die demokratische Objekte oder Subjekte sind. Und wenn man sich selber nicht als Objekt oder Subjekt, würde ich eher sagen, wahrgenommen fühlt in dem Prozess, dann ist die Legitimität von diesem Prozess in Frage gestellt, also die Legitimität von Demokratie. Das ist eine große Herausforderung, kann ich auf jeden Fall hundertprozentig bestätigen. Ich denke, du auch.
Ja.
Und Erhöhung von Komplexität ist noch ein Punkt, den wir, glaube ich, auch alle gut kennen, dem wir gut zustimmen können, wo wir eigentlich merken, es kommen immer mehr Herausforderungen hinzu und eher weniger. Und man findet nicht unbedingt schnelle Lösungen für diese komplexen Zusammenhänge, sondern man muss die irgendwie integrieren in unsere Welt, in unser Miteinander, in unsere Politik, in unsere Gesellschaft. Und das ist nicht einfach. Und wenn man da einmal rausfällt oder vielleicht eben auch dieses Misstrauen dazu geführt hat, dass man diese Komplexität einfach nicht erfassen kann, dann gibt es einfach die Gefahr, dass man irgendwie einfache Lösungen bevorzugt, dass man sich in kleine Blasen, sogenannte Echokammern, zurückzieht und sich dann eher vielleicht auch in Richtung Verschwörungstheorien ein bisschen öffnet, also einfachen Lösungsansätzen folgt und nicht diese Komplexität aushalten kann.
Was ja auch absolut einzahlt auf den Verlust von Vertrauen in Institutionen und Medien, ne? Weil je komplexer Dinge werden, desto mehr denken wir, warum handeln die da oben so? Die wollen doch nur nicht, dass es den einfachen Leuten gut geht. Ja, warum ist jetzt der, keine Ahnung, Benzinpreis höher? Und ich glaube, das hängt ja ganz, ganz eng zusammen. Ne?
Absolut, sehe ich auch so, genau. Es ist im Grunde, die Dinge hängen echt alle miteinander zusammen. Wenn man jetzt das nächste sieht, ist Identitätsbestimmung. Ne, auch das hängt eigentlich wieder damit zusammen. Also dass Extremismus eben bestimmte gruppenbezogene Merkmale dann hervorbringt, ne? Dass man irgendwie Menschen nur noch mit bestimmten Dingen assoziiert, die man irgendwie ablehnt. Also irgendwie was kreiert, was sozusagen im Vergleich zu einem selber im Äußeren betrachtet wird und das dann mit negativen Attributen versehen wird und das für einen selber irgendwie eine Form von Vereinfachung wieder darstellt, ne? Die eigene Identität in Abgrenzung zum anderen. Und da irgendwie eine Form von Common Sense zu finden und Common Ground, dass man gemeinsam eigentlich, alle sind Menschen, alle haben ähnliche Bedürfnisse und Herausforderungen, darauf wieder zurückzukommen, ist, glaube ich, dann wieder was die Demokratiebildung leisten kann. Aber da kommen wir gleich auch noch darauf, auf die Antworten auf diese Herausforderungen. Und der letzte Punkt, der noch genannt wird bei den Herausforderungen, sind Exklusions- und Abstiegsängste. Und das hat viel zu tun mit Migration, mit neuen Arbeitszusammenhängen, in denen wir uns befinden, wiederum zusammenhängt mit Digitalisierung. Das ist ja was du und auch andere über die 4K zum Beispiel viel auch in der Öffentlichkeit schon thematisiert haben. Ich weiß nicht, ob du vielleicht dazu noch was sagen möchtest, dass wir einfach ja neue Kompetenzfelder auch brauchen in einer Zeit, in der ja, Digitalisierung alles erschließt, die ganzen Arbeitszusammenhänge, dass quasi die ganzen, also du kannst es besser erklären als ich, die Welle der Aufklärung.
Ja, also im Prinzip kommen wir ja aus einer Industriegesellschaft in eine Informationsgesellschaft und bisher ist unser Bildungssystem sehr stark auf Industriegesellschaft ausgelegt und viele Leute haben Angst, abgehängt zu werden. Das ist nicht der einzige Grund. Ich möchte jetzt nur auf diesen Grund eingehen. Abgehängt zu werden, zum Beispiel, weil ihr Job nicht mehr benötigt wird, weil er automatisiert werden kann. Weil die Jobs der Zukunft eher diejenigen sind, die entweder komplexes Denken, Problemlösung, kreatives Denken und Prozesssteuerung erfordern oder soziale Kompetenzen ganz, ganz stark, also die Arbeit mit Menschen. Dieses einfach ausführende Arbeiten fällt immer mehr weg. Die Arbeiten der mittleren Einkommensklasse fallen immer mehr weg, also der mittleren Qualifizierung fallen immer mehr weg. Und das sorgt natürlich unter anderem, ne, für Abstiegsängste, wo es dann darum geht, Menschen entsprechend zu qualifizieren. Es gibt aber auch andere Abstiegsängste, wie zum Beispiel, ich komme überhaupt nicht mehr mit dem Diskurs mit. Irgendwie früher waren Männer Männer und Frauen waren Frauen und jetzt ist ganz neu definiert, irgendwie, was ist eine Familie, was ist ein Mann, was ist eine Frau und was für Werte und Normen gelten und das, was ich von meinen Eltern gelernt habe, ist vielleicht gar nicht mehr so relevant oder das, was ich meinen Kindern geben mitgeben möchte, ist vielleicht gar nicht mehr so relevant. Und die Frage, bin ich irrelevant? Und das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Und das erklärt auch, warum nicht nur untere Einkommensklassen Abstiegsängste haben, warum auch sehr gut gebildete, sehr gut vernetzte Menschen plötzlich denken, oh Gott, verliere ich meinen Platz in der Welt? Nämlich unter der Frage, höre ich eigentlich auf, diese Welt zu verstehen? Und ich glaube, dass man dem sehr, sehr gut begegnen kann, denn alle Menschen sind wertvoll. Und ich glaube, Demokratie lernen bedeutet auch, diese ganz basale Wahrheit zu lernen. Alle Menschen sind wertvoll, alle Menschen haben einen wertvollen Beitrag zu leisten und wir können von allen lernen. Es gibt ganz viele LehrerInnen zum Beispiel, die befürchten, oh, wenn die jetzt alle mit ihren Smartphones da daddeln, ich kenne mich damit nicht aus, das heißt, ich verliere ja Autorität gegenüber den Kindern, wenn die mir plötzlich was vormachen können. Und die Wahrheit ist, nee, ihr kennt euch schon immer noch besser aus mit den darunterliegenden Mechanismen von Macht, von Aufmerksamkeitssteuerung, von Quellenprüfung. Aber ihr könntet euch von den Schülern beibringen lassen, zeigen lassen, ne, wie die einzelnen Apps funktionieren. Und das heißt, ihr seid weiterhin sehr, sehr, sehr wichtig. Aber es wird mehr eine Augenhöhe hergestellt. Und das ist eigentlich was Positives. Also mit diesen Ängsten umzugehen, ist ganz eng auch Aufgabe der Demokratiebildung und für uns all in der LehrerInnenfortbildung ist das ein ganz zentraler Punkt, mit dem wir uns beschäftigen.
Ja, ich glaube auch, also du hast jetzt einen großen Bogen geschlagen, also sehr spannend, aber nee, war gut, also fand ich. Ich hoffe, die anderen sehen das, hören das auch so. Also von diesen, ja doch, sage ich mal, ein bisschen plakativen, ne, Exklusions- und Abstiegsängsten, wie eben, also die auch real sind, hundertprozentig real sind, aber zu jetzt nochmal sehr spezifischen Ängsten. Und ich glaube, dass die eigentlich in allen Bereichen, in allen Berufsbereichen, in allen Lebensbereichen existieren. Und genau nach diesem Mechanismus, den du gerade eben beschrieben hast. So diese eigenen Ängste, die dann nach außen projiziert werden und dazu führen, also eigentlich zu Konflikten führen. Und dann je nachdem, wie die Menschen dann miteinander umgehen, aus den Augen verlieren teilweise, dass es eben diesen gemeinsamen Wert gibt und dass es einfach auch eine gemeinsame Zielsetzung gibt. In vielerlei Hinsicht und sich auf dieses Gemeinsame zu fokussieren, das ist, glaube ich, ein wahnsinnig großer Wert von Demokratiebildung.
Genau, und genau deswegen werden in diesem Leitfaden diesen Herausforderungen, die hier genannt wurden, auch Ziele und Kompetenzfelder gegenübergestellt. Die passen fast eins zu eins darauf, aber nicht notwendigerweise ganz genau. Aber es sind zufälligerweise auch fünf. Und die gliedern sich wie folgt. Erstmal ist eines der Ziele die Reintegration oder Integration in rationale Diskurse. Und ich glaube, das ist etwas, das wir nach globalen politischen Ereignissen alle kennen. Man hat so ein paar Verwandte, die scheinen das verloren zu haben. Und das erste Ziel ist also eine kritische und zugleich angemessene Auseinandersetzung mit Demokratie und eben auch den Widersprüchen zwischen Normen und Wirklichkeit. Aber eben diese Rückkehr zu Fakten und nachvollziehbaren Argumenten. Denn ich kann das gar nicht genug betonen, eine Demokratie lebt natürlich davon, dass wir uns auf die Farbe des Himmels einigen können. Und genau deswegen versuchen autoritäre Kräfte auch genau diese Einigung zu zerstören. Das zweite Ziel sind positive Selbstkonzepte und Beteiligungskompetenzen. Und das ist, glaube ich, mein Lieblingsteil, mit dem ich mich persönlich am meisten beschäftige in der Praxis. Das ist nämlich das Selbstbewusstsein und das Gefühl der Selbstwirksamkeit, weil das in wechselseitigem Zusammenhang steht zu Beteiligungsmotivationen und auch Beteiligungskompetenzen. Also alle Kompetenzen, über die wir reden, entwickeln sich ja erst daraus, dass ich überhaupt die Motivation habe, sie anzuwenden. Warum soll ich mich denn beteiligen, wenn mir das überhaupt nichts bringt? Ich mache das erst, wenn ich das Vertrauen habe, dass sich die Welt dann eben auch ändert. Und das ist Selbstwirksamkeit. Das dritte ist Identitätsangebote abseits von Abwertungsideologien. Das heißt, das, was Alexa gerade gesagt hat, ich werte andere ab, um mich selbst besser zu fühlen. Hier geht es genau darum, positive Identitäten zu konstruieren, auf Basis gemeinsamer Werte oder Vielfalt zum Beispiel, ne? Man kann sehr gut damit leben, dass es Menschen gibt, die anders sind als ich. Und ich kann meinen Wert aus diesem Anderssein auch durchaus ziehen, ohne diese Menschen abzuwerten. Das vierte ist Sozialkompetenz, also gesellschaftlicher Zusammenhalt, basiert auf einem Grundkonsens über demokratische Werte. Und der verlangt nun mal gegenseitigen Respekt, Ambiguitätstoleranz, ne, und die Empathiefähigkeit. Also mich einfach so ein bisschen hineinversetzen zu können in, wie geht es denn jemandem, der vielleicht nicht die gleichen Vorstellungen von Leben hat wie ich, aber der trotzdem mit mir gemeinsam in einem Grundkonsens lebt. Hier geht es um Offenheit und interpersonelles Vertrauen.
Das ist eigentlich auch so ein bisschen eine Folge von positiven Selbstkonzepten, oder? Und ja. Beteiligung. Weil eigentlich automatisch, wenn ich das erfahre, dann würde ich fast sagen, dass sich das eigentlich automatisch einstellt, diese Sozialkompetenzen.
Genau, und andersrum würde ich sagen, du kannst diese Sozialkompetenzen nicht entwickeln, wenn du keine Selbstwirksamkeit hast. Also wenn du dich nicht als selbstwirksam und selbstbewusst erlebst, dann kannst du auch nicht in eine positive Interaktion mit anderen Gruppen gehen. Das bedingt sich sehr, sehr stark. Genau. Und dann kommt hier noch so eine, in meiner Sicht, Kür, nämlich Medienkompetenz. Also diese Fähigkeit, Informationen zu sammeln, einzuordnen und angemessen zu bewerten. Das ist super, super wichtig. Aber auch das würde ich sagen, wie alle diese Kompetenzen, geht zurück auf die Motivation, das zu tun. Denn ganz viele Menschen prüfen Quellen nicht deshalb, weil sie nicht wissen, wie man Quellen prüft, sondern sie prüfen keine Quellen, weil sie etwas glauben wollen. Ja, sie haben eine Motivation zu glauben, dass Fraktion XY schuld ist an etwas. Aber diese Medienkompetenz gehört natürlich auf jeden Fall da rein, auch zurückgreifend auf den ersten Punkt, Reintegration in rationale Diskurse.
Ja, damit ist alles gelöst, ne? Damit alle Herausforderungen.
Damit wären alle Herausforderungen gelöst. Das Problem ist jetzt weiter, wie setzen wir denn diese Ziele und Kompetenzfelder um? Und dafür hat dieser Leitfaden vier Bausteine, wie diese Ziele und Kompetenzfelder erreicht werden können. Und auf diesen vier Bausteinen fußt dann die gesamte Demokratiebildung. Diese vier Bausteine werden wir euch in den nächsten vier Folgen vorstellen. Und zwar in Folge 2 dieses Podcasts werden wir uns auseinandersetzen mit Identität und Pluralismus. Also dieser ganze Komplex, wie gehe ich mit meiner eigenen Identität um? Wie stehe ich zu Leuten, die anders denken und leben? Wie lerne ich richtig streiten und Glauben und Toleranz verbinden? Ja? In Folge 3 geht es um den Baustein Selbstbestimmung und Autorität. Da geht es also darum, seine eigenen Rechte wertzuschätzen und zu respektieren und auch erstmal zu kennen, ja, was darf ich überhaupt und warum darf ich das und wie hat sich das entwickelt. Da sind wir ein bisschen im Bereich Staatskunde. Mit Regeln und Konventionen umgehen und Grundsätze für Gerechtigkeit entwickeln. Das ist etwas, das Alexa und ich ganz viel in unserer Arbeit erleben, dass SchülerInnen, die ihre eigenen Hausordnungen gestalten dürfen, oft streiten, abstimmen und am Ende exakt die Verbote erlassen, die eigentlich schon vorher Teil der Hausordnung waren, obwohl sie vielleicht vorher kippen wollten. Und zwar, weil sie selbst bemerken, warum diese Regeln da sind und warum sie sinnvoll sind und dass es vielleicht sinnvoll ist, sie auch weiter zu haben. Der dritte Baustein, den wir in Folge 4 behandeln, ist Gleichwertigkeit und Solidarität. Also wir wollen Gleichwertigkeit anerkennen von allen Menschen. Das wiederum ist natürlich, fällt in diesen Komplex gegen Abstiegsängste und den eigenen Selbstwert erkennen. Und wir wollen Solidarität und Verantwortung entwickeln. Doch da schauen wir nochmal in die Praxis, wie das eigentlich geht. Wie entwickeln Menschen eigentlich Solidarität und Verantwortung? Der vierte Baustein, den wir in Folge 5 beleuchten werden, dreht sich dann um Interessen und Beteiligung. Das heißt, ich möchte Informationen sammeln und einordnen, ich möchte diskutieren und entscheiden lernen und ich möchte mitmachen. Hier im Leitfaden steht Mitmachen üben. Wir werden das noch thematisieren, wie weit sich da die Übung von der Praxis unterscheidet. Aber das sind jetzt erstmal so inhaltlich die vier Themen, auf denen dieser Leitfaden aufbaut. Und dann fragt er, was gibt es denn eigentlich für Leitprinzipien, unter denen man das alles gut umsetzen kann? Alexa, magst du dazu was erzählen?
Genau, also die Leitprinzipien für Demokratiebildung, da geht es so ein bisschen um so methodische Prinzipien. Wann wird eigentlich Demokratiebildung wirksam, unter welchen Umständen, welche Voraussetzungen müssen da erfüllt sein? Wir gehen darauf aber später auch nochmal sehr ausführlich ein. Ich mache jetzt mal einen ganz kurzen Abriss. Also das erste Prinzip ist Perspektivenvielfalt und Kontroversität. Da geht es einfach darum, widerstreitende Interessen und Werteorientierungen in Bezug auf verschiedene Problemfelder, Fragen und Konflikte darzustellen. Ne? Dass Dinge nicht einfach nur einseitig betrachtet werden, sondern eben kontrovers und damit auch zu sensibilisieren, dass es entgegengesetzte Einstellungen gibt und auch, denke ich, diese Ambiguitätstoleranz, auch so ein schönes Wort, zu bestärken bei Schülerinnen und Schülern, das eben auch in den Unterricht, in den Demokratie, Bildungsunterricht mit einfließen zu lassen an allen Stellen. Das zweite ist eigenständige Urteilsbildung und Überwältigungsverbot. Das Überwältigungsverbot ist auch, klingt irgendwie sehr, sehr hart, aber was damit natürlich gemeint ist, dass es darum geht, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig sich eine Meinung bilden können, ne? Und nicht zu sehr in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Also wieder so dieses Prinzip Schaffen von Bedingungen dafür, dass man eigenständige Urteile fällen kann und Bewertungen abgeben kann, also analysieren lernt im Prinzip, ne? Die Situation.
Genau, das Überwältigungsverbot ist natürlich aus so ein bisschen aus der, eine Lehre aus unserer Geschichte, dass Lehrer nicht auf Schüler pressen können. Aber es ist gleichzeitig auch eine extrem sinnvolle didaktische Maßnahme oder pädagogische Maßnahme, weil SchülerInnen, wenn sie selbst zu diesen Schlüssen kommen, natürlich ganz, ganz anders daran glauben, als wenn da jemand vorne steht und sagt, Toleranz ist voll wichtig, okay.
Total, und auch überhaupt keinen eigenen Bezug dazu haben, ne? Mhm. Und das mit der Überwältigung, das ist aber so, also wie gesagt, das Wort ist halt, das also kommt aus unserer Geschichte, das ist klar, deswegen klingt es auch so hart, aber ich frage mich total, und da würde ich gerne auch nochmal im späteren Verlauf des Podcasts vielleicht darauf zu sprechen kommen, wie vielleicht Lehrkräfte oder Personen, die ihm lehren, damit umgehen. Also ob sie es wirklich komplett hinbekommen, eigene Überzeugungen und Meinungen nicht einfließen zu lassen, ob das überhaupt geht, ne, und wie objektiv und subjektiv man eigentlich ist, so dann in der Praxis tatsächlich. Aber genau. Der Anspruch wäre natürlich so objektiv wie möglich zu sein. Mhm. Aber wir sind alle Menschen und genau, deswegen finde ich das eine spannende Frage. Also wenn da manche ehrlich drüber sprechen möchten, finde ich das interessant. Genau, aber hier steht es eben, ein hohes Maß an Offenheit ist auf jeden Fall wichtig und eine differenzsensible Grundhaltung bei Lehrkräften. Ne? Das ist differenzsensibel, ist auch wieder so ein bisschen sperriges Wort, aber ist ein wichtiger Hinweis, also unterscheiden zu können zwischen, ne, auch den eigenen Überzeugungen und den von den Schülerinnen und Schülern. Mhm. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, muss man sagen. Der dritte wäre Lebensweltbezug und Handlungsorientierung. Das ist, glaube ich, auch sehr klar. Das ist auch das, was wir mit Aula natürlich verfolgen, dass wir immer da am besten lernen, wo wir einen Bezug herstellen können und was erfahren können direkt und nicht einfach nur so abstrakt, eben wie du eben gesagt hast, Toleranz ist super, sondern wenn wir es am eigenen Leben beispielhaft erfahren oder sogar direkt erfahren können, dann lernen wir die Dinge wirklich und dann gibt es diesen Transfer und auch das muss eben Demokratiebildung leisten und ohne da jetzt groß Werbung zu machen, aber ich sag mal, das Konzept, was wir entwickelt haben mit anderen, natürlich, es gibt natürlich auch einige andere, aber haben genau das im Blick, also eben über diese Theorie hinaus, diesen Lebensweltbezug herzustellen. Mhm. Genau. Hier steht nämlich auch so schön, Demokratiebildung sieht im Unterricht und im Schulleben einen Erprobungsraum für Selbstwirksamkeit.
Dann ist natürlich die Frage, ne, muss man selbstkritisch fragen, wie viel Erprobungsraum für Selbstwirksamkeit ist in meinem Unterricht und wie kriegt man das hin bei einem eng gestrickten Curriculum? Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen.
So ist das. So ist das. Aber der Plan wäre, dass das tatsächlich gesellschaftlichen Desintegrationstendenzen und Ohnmachtsgefühlen entgegenwirkt. Genau das, was wir anfangs ja auch schon mal hatten. Mhm. Ja, aber dem werden wir uns noch sehr ausführlich widmen, diesen Prinzipien. Wir hätten noch Lerngruppenorientierung und Elementarisierung. Lerngruppenorientierung ist, glaube ich, relativ klar, so dass man sich an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, die man da vor sich hat, orientiert, dass die didaktischen Ansätze danach ausgerichtet werden. Dann ist hiervon noch die Rede, möglicherweise, ja, also das modular aufeinander aufbauende Demokratiebildung Sinn macht, dass man nicht irgendwie direkt anfängt, ne, mit dem High-Level sozusagen, sondern erstmal ganz basistechnisch anfängt und dann Stück für Stück aufbaut. Und Visualisierungen werden hier interessanterweise auch noch angesprochen, dass das auch wichtig ist für Schülerinnen und Schülern, um, also ich denke, das ist auch mit Elementarisierung gemeint, um wirklich grundlegende Dinge mit allen Sinnen zu verstehen und nicht nur darüber zu hören, sondern auch zu sehen, was eigentlich Demokratie ist. Mhm. Aber da können wir auch noch mal genauer drauf eingehen. Genau, und das Letzte ist emotionale Aktivierung und Wertebasierung. Das ist so ein bisschen auch anschließend an das, was wir schon gesagt haben mit der persönlichen Lebenswelt, nur dass es hier nochmal um die affektiven Momente genau geht. Also emotionale Bezüge herzustellen, da wird hier darauf eingegangen, dass es sozusagen Urteilsbildung erleichtert von Schülerinnen und Schülern, ja, weil die sonst relativ mühevoll ist. Mhm. Also auch da hätte ich gern irgendwie auch nochmal ein paar Praxisbeispiele. Vielleicht, mir fällt gerade keins ein, nach eine mühevolle Urteilsbildung, die sozusagen über Emotionalität umgangen wird. Wenn dir eins einfällt, dann gerne, aber finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Hier ist die Rede von, dass halt Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit von jungen Menschen gerade als sehr positiv besetzt sind und so als Maßstäbe für ein gutes Zusammenleben durchaus real sind und auch eingefordert werden, aber halt für Schülerinnen dann oft nicht klar ist, wie das im Zusammenhang steht mit so den Konzepten wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und das kann ich wiederum nachvollziehen, dass das vielleicht nicht ganz klar ist, ne? Wo ist denn genau die Freiheit in der Demokratie? Wo ist denn der Rechtsstaat sozusagen? Wo ist die Gewaltenteilung? Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Und diese Dinge miteinander in Einklang zu bringen, ist, glaube ich, auch eine der Aufgaben von Demokratiebildung, also so wie der Leitfaden sich versteht.
Was der Leitfaden auch tatsächlich macht, ist, er sieht für alle diese Punkte, die du gerade genannt hast, natürlich Herausforderungen an die Lehrkräfte und bietet so ein paar Anhaltspunkte, was das sein könnte. Also was zum Beispiel die Emotionalisierung betrifft, schlägt er unter anderem vor, biografische oder fiktionale Zugänge, die Raum für Identifikation oder Abgrenzung mit Personen oder Charakteren bieten. Also zum Beispiel über Comics wie Maus den Holocaust erfassen zu können, solche Dinge. Und ich würde wahnsinnig gerne diese Herausforderungen, die der hier nennt, aufgreifen, und zwar an den Stellen, wo wir später in diesem Podcast über die verschiedenen Themen und deren Umsetzung in den verschiedenen Handlungsfeldern reden. Da würde ich das gerne aufgreifen und an die passenden Stellen einbauen. Und damit sind wir nämlich schon am Ende der ersten Folge. Wir haben euch in dieser Folge erstmal so eine Übersicht gegeben, welche Herausforderungen sieht der Leitfaden in der Demokratie? Was versteht er überhaupt unter Demokratie? Welche Ziele und Kompetenzen sieht er, um diesen Herausforderungen zu begegnen? In welche Themenfelder er diese Ziele gliedert? Und welche Leitprinzipien dabei helfen, diese Themenfelder zu entwickeln? Und in den nächsten Folgen werden wir uns dann ganz genau die Bausteine anschauen, also die Themenfelder. Und ab Folge 6 werden wir uns die verschiedenen Handlungsfelder anschauen, nämlich Demokratiebildung im Fachunterricht, Demokratiebildung als fächerverbindender oder fächerübergreifender Prozess, Demokratiebildung in der Schulkultur und Demokratiebildung mit Externen. Wir werden in diesen Folgen Gäste einladen, die uns hoffentlich mehr zu den verschiedenen Themen erzählen können, die uns aus der Praxis erzählen. Es wird ein bisschen weniger formell als heute. Und wir hoffen, dass euch das weiterhilft, euren eigenen Unterricht, eure eigene Schulkultur zu gestalten, um ganz, ganz praktisch jungen Menschen zu vermitteln, was sie an ihrer Demokratie haben und wie sie sie mehren.